Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier beim Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Fondskongress, das Comeback? Fragezeichen. Und Gast, ja, wenn man so will, bin ich selbst. Mir zugeschaltet ist unser Aufsichtsrat der Firma Drescher & Zieh, den Sie ja auch kennen, Thorsten Perschmann. Und wir haben uns überlegt, dass in der Vergangenheit es eine gelebte Tradition war bis zur Covid-Infektion, dass wir von einem Fondskongress berichtet haben. Meistens sah das so aus, dass wir morgens mit einem gewissen Restalkohol bei einer Tasse Kaffee als ersten Punkt des zweiten Tages dieses Gespräch geführt haben mit unseren Eindrücken vom ersten Messetag, um mal zu schildern, wie die Stimmung auf einem Kongress ist zu den jeweiligen Zeitpunkten. In diesem Jahr hat sich der liebe Thorsten dazu entschlossen, nicht hinzufahren. Ich war da und deshalb haben wir gesagt, wir führen das Gespräch heute erneut. Nebenbei bemerkt, es gibt auch welche, die warten schon auf diese Einschätzung von uns beiden. Und deshalb wird der Thorsten die Gesprächsführung an dieser Stelle gleich übernehmen, mich fragen. Aber vielleicht frage ich dann doch umgekehrt erst noch dich, Thorsten, warum du denn dieses Jahr nicht dabei warst und ich alleine auf den Kongress. Zwar nicht wörtlich alleine, drei Mitarbeiter des Hauses waren dabei, mein Partner Dirk Arning, aber du warst nicht dabei. Warum?
Ich hatte keinen direkten Auftrag, der das gerechtfertigt hätte, diese Strecke und diesen Aufwand zu betreiben. Und das ist sicherlich, können wir darauf mal drauf eingehen, was da los war und so. Ich hätte sechs Stunden mit FFP2-Maske pro Richtung im Zug verbracht und das einmal hin und einmal zurück. Und ganz ehrlich, bei dem, was ich dort hätte tun können für die Firma, das hätte einfach nicht im Verhältnis gestanden. Und deswegen bin ich der Sache nicht im Mangel aus Interesse ferngeblieben, sondern es ist inhaltlich so, dass ich sage, das ein oder andere, was ich digital erledigen kann, ist einfach in diesem Zeitraum sinniger, als sich das da in der Bahn anzutun und solche Sachen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Womit wir allerdings beim Thema sind, gibt ja sicherlich nicht nur den Thorsten Perschmann, der jetzt keine sechs Stunden Lust hatte, mit FFP2-Maske im ICE zu sitzen. Ich bin mal gespannt, ob es da noch andere gab. Hat man an der Beteiligung was gemerkt? Lass uns mal 2019, den letzten, den wir zusammen besucht haben, mal so als Benchmark nehmen. Sag doch mal was dazu, das letzte Mal, als ich dabei war, 2019 zu 2022, Beteiligung. Bist du überrascht? Bist du enttäuscht? Wie ist es gelaufen?
Nein, ich denke, dass ich glaube, diejenigen, die hingefahren sind, froh sind, dass sie da gewesen sind. Es konnte, glaube ich, niemand erwarten, dass wir so nahtlos an 2019 anknüpfen. Wenn ich mich an 2019 zurückerinnere, das war beziehungsweise dann 2020 war es ja im Januar noch, kurz vor den Schließungen. Da war es letztmalig dann so, dass es schon spürbar war, dass dieser Kongress damals auf dem Höhepunkt war. Es war so voll, dass man sich wie bei einem Kirmesgeschiebe durch die Gänge bewegt hat und dass wir das jetzt nicht eins zu eins sehen würden. Ich glaube, das war allen Beteiligten klar, das war den Besuchern klar, das war den Ausstellern klar und das war auch dem Veranstalter, glaube ich, klar. Ich kenne keine offiziellen Zahlen. Gefühlt, muss ich sagen, war der erste Tag gut besucht. Besser als mancher Kritiker das vielleicht erwartet hätte. Ja, da war ein spürbares Gap zu der Zeit im Januar 2020. Wir haben ja jetzt dann 2,5 Jahre keinen Kongress gehabt. Aber ich glaube, das konnte man auch nicht erwarten. Der zweite Messetag war deutlich ruhiger. Da muss man sagen, bei zweitägigen Messen ist das ja meistens so, dass der zweite Tag, was die Besucher, den Besucherandrang angeht, eher der unterbesuchtere ist, was in diesem Falle dann noch deutlicher war. Aber der erste Tag, würde ich sagen, war für diese Situation erstmalig seit 2,5 Jahren nach Covid ein volles Haus. Und das war etwas, wo ich auch von den Ausstellern an den Ständen, wenn wir über dieses Thema und ihren Eindruck gesprochen haben, immer wieder gehört habe, wir führen gute Gespräche. Es sind vielleicht weniger als früher, aber dafür sind es Qualifizierte. Wir sind froh, hier zu sein. Und ich glaube, dass es deshalb wichtig war, dass es überhaupt mal wieder stattgefunden hat, dieses Event, diese Messe. Und insofern kann man die Eingangsfrage, die wir oben drüber geschrieben haben, vom Kongress, das Comeback, Fragezeichen, kann man, glaube ich, ein Ausrufungszeichen dran machen und kann sagen, ja, das war ein Comeback, aber man hat eben schon gespürt, dass viele Dinge anders sind. Du hast gesagt, was du für eine Nutzenabwägung vor dem Kongress gemacht hast. Ich glaube, so ist es allen gegangen. Keiner hat sich die Entscheidung einfach gemacht, hinzufahren unter dem Gesichtspunkt des Infektionsrisikos. Und wenn ich mir überlege, dass wir jetzt heute am dritten Tag nach dem Kongress miteinander sprechen, mein Covid-Test heute Morgen war negativ. Ich hoffe, in den nächsten Tagen bleiben die es auch. Irgendwie unausgesprochen war die ganze Zeit auf dem Kongress diese Stimmung da. Ich freue mich eigentlich hier zu sein, die Kollegen wiederzusehen, aber hoffentlich hole ich mir nichts. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da war ich auch sehr überrascht mit Blick so in das Publikum hinein. Wenn ich unter den Tausenden von Leuten, die da waren, am Ende fünf mit einer Maske gesehen habe, dann waren es wahrscheinlich viele. Der überwiegende Teil hat keine Maske gehabt und hat es hingenommen, sich gegebenenfalls dort infizieren zu müssen. Ich muss sagen, meine Nutzenabwägung war natürlich die des Vorstands der Firma Drescher und Zieh AG. Wenn ich ganz einfach nur normalerweise, also nur in Anführungsstrichen Berater wäre, dann weiß ich nicht, ob meine Nutzenanalyse so ausgefallen wäre, dass ich gesagt hätte, dafür fahre ich dann 2 Tage mit Vorabendveranstaltung noch hin. Das hätte ich vielleicht anders gesehen, aber viele Berater haben es gewagt, sind hingefahren. Und ob sie es bereuen werden, das kann jeder dann nur mit Blick auf seinen eigenen Test beurteilen. Von den Gesprächen her, die man führen konnte, glaube ich, hat jeder das draus machen können, wie in all den Jahren vorher auch.
Lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen. Also Messebeteiligung, sagst du, ist ganz okay oder man hätte schlimmer sein können. Man weiß ja nicht, wie sowas wieder in Gang kommt. Ich habe einen Vortrag hier mal besonders im Auge gehabt, der ist mir im Vorfeld aufgefallen. Das war Frontier Markets mit Aberdeen, wo man sich so die Frage gestellt hat, wenn man mit sowas antritt, relativ spezielles Thema. Wie viele Leute sitzen dann da? Sind das 8 oder sind das 20? Und jetzt ist es so, dass bei diesem Thema der Raum nicht ausgereicht hat. 50 gesessen, 25 gestanden und 25 haben nicht mehr reingepasst. Also irgendwie, zumindest in diesem einen Spezialvortrag, da war der Andrang so, dass es nicht gepasst hat. Ist das ein Schnitt, so dass man sagen kann, die Vorträge waren überall voll oder sag mal was, wie so Vorträge angenommen wurden oder ist das jetzt ein Einzelfall?
Nein, ich glaube, es ist kein Einzelfall, aber man kann umgekehrt auch nicht sagen, dass jeder Vortrag voll gewesen ist. Ich erinnere mich daran, ich habe ja selber ein Zwiegespräch auf der Bühne mit Eckhard Sauren durchgeführt. Ging da um die Frage, investieren in einer Zeit im Wandel. Der Raum war deutlich größer und trotzdem muss man sagen, da war auch noch der ein oder andere Stuhl frei. Also es ist nicht so, als wenn bei jedem Vortrag der Andrang so groß gewesen wäre, dass am Ende die Leute hätten stehen müssen. Wenngleich ich dazu sagen muss, gerade in dem großen Saal, in dem Saal 1 auf dem Fondskongress, bei Bert Flossbach, wen wird es wundern, war es natürlich auch so voll, dass die Plätze alle besetzt waren und an den Rändern noch gestanden wurde. Es ist schon so, dass diejenigen, die jetzt ein wirklich, sagen wir mal, nicht dem Mainstream zugehöriges Thema gespielt haben, ein interessantes, abwechslungsreiches Thema gespielt haben, die sind belohnt worden und es sind natürlich die belohnt worden, die ein Produkt haben, wo die Anleger bzw. die Berater ein veritables Interesse an diesem Produkt haben, entweder weil sie investiert sind oder weil sie denjenigen eben für einen der Alpha-Tiere am Markt halten, dessen Meinung sie interessiert. Man könnte es auch so sagen, von den Schäfern, von den Hirten, die da waren, ob das jetzt ein Dr. Erhard war, ob das ein Herr Flossbach war, da wollten natürlich schon die Teilnehmer wissen, was damit ist. Aber das muss man auch sagen, mein Eindruck war, dass die Masse derjenigen, die auf den Kongress gekommen ist, nicht deshalb gekommen ist oder nur bedingt deshalb gekommen ist, weil sie dort Vorträge hören konnte. Das kann sie ja in jeglicher Form digitaler Art über das Jahr auch in komfortabler Situation von zu Hause aus mit den Badelatschen, den sprichwörtlichen unterm Tisch. Hier waren die meisten gekommen, um ein Netzwerk zu betreiben. Das heißt, sich mit den Gesellschaften, mit den Vertriebs-, aber auch mit den Asset Managern der Investmentgesellschaften, mit denen auszutauschen im interaktiven Dialog. Und dafür muss man sagen, dieses einer Messe ja innewohnende Element, das ist, glaube ich, das, was hier am meisten gezogen hat, die Leute dorthin zu holen. Nur um einen Vortrag zum Thema Frontier Markets oder nur einen Vortrag von Herrn Flossbach zu hören, dafür gibt es inzwischen vom YouTube-Channel bis zur Fondsplattform genug Angebote.
Also bei dem Vom Kongress ist uns ja in den letzten Jahren, sage ich mal, eins im Rahmen hier unseres Podcasts immer besonders gelungen. Ich glaube, wir haben nicht einmal falsch gelegen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir konnten aus der Stimmung auf dem Fondskongress immer das Oben und Unten ableiten. Also das ist als Timing-Indikator, wenn man nur das genommen hätte, das wäre eigentlich nur Treffer gewesen. Manchmal war die Stimmung so bullisch, dass man sagt, okay, das ist jetzt oben, das hält nicht. Oder es war so depressiv, dass man sagt, das ist unten. Wie war es denn diesmal? Wie war die Stimmung?
Sie war komisch. Das kann daran liegen, dass alle diese Covid-Frage im Hintergrund hatten. Hole ich mir was oder nicht? Nein, ich würde mal so sagen, wenn man gesehen hat, wie in den letzten Monaten ja doch das eine oder andere an den Kapitalmärkten an Verwerfungen zu beobachten war und ich jetzt an die Technologieaktien denke, wirklich sagen muss, rasiert worden sind, dann war die Stimmung dafür eigentlich noch ganz gut. Es ist zwar so, dass viele Gespräche auch über dieses Thema geführt worden sind. Was ist mit den Märkten? Was erwarten Sie da für die nächste Zeit? Wie stellen Sie sich darauf ein? Aber man hat nicht diesen Angstschweiß, diese Nervosität, keine Hektik, keine Panik spüren können, die wir beide ja auch auf vergangenen Kongressen durchaus schon ein, zweimal gespürt haben, dass es allen unwohl ist, dass sie sich sorgen, dass sie nicht wissen, was sie ihren Kunden sagen sollen oder dass sie sogar lethargische Züge zeigen. Das war hier nicht so. Es ist, glaube ich, allen bewusst, dass es einen Trendwechsel gibt. Es ist immer wieder der Begriff der Zeitenwende, des Paradigmenwechsels gefallen, der neuen Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber die waren alle noch ganz, ganz locker. Und das Gefühl, wenn ich das mal so in eine Metapher packen sollte, erinnerte mich so ein bisschen an die Reise nach Jerusalem. Und zwar so unter dem Gesichtspunkt, es ist allen bewusst, die Musik hat aufgehört zu spielen. Aber das ist eben gerade erst passiert. Und jetzt fragen sich alle, kommt das nächste Lied jetzt direkt oder ist die Platte zu Ende und ich muss meinen Stuhl suchen? Dass da schon wer hektisch nach den Stühlen sucht, das war nicht der Fall. Und ich habe das auch daran festmachen können. Peter Huber hat ja im Fondsmanager-Gipfel, wo er mit Klaus Kaldemorgen und Bert Flossbach war, durchaus ja, sehr düstere Aussagen getroffen. Da war die Rede davon, die EZB fährt den Karren vor die Wand. Wir stehen vor einer veritablen Energiekrise. Ich weiß keine Lösung. Das war so einer seiner letzten Sätze da auf der Bühne. Und da muss man sagen, da, wenn mich anschließend Leute darauf angesprochen haben und gesagt haben, also sie wüssten gar nicht, wovon der Mann da redet, dann muss ich sagen, ja, kann es für Sie ja auch noch nicht so heiß sein. Dann waren viele da, die erzählt haben, ja, wir haben das jetzt zum Nachkauf genutzt und so weiter und sehen uns da gut aufgestellt. Auch das ist sowas, wo ich schon sagen muss, ja, sollte man mal auf sich wirken lassen, ob das davon zeugt, dass es schon eine Resignation am Markt gibt, die sich für Käufe nutzen lässt. Ich hatte für mich den Eindruck, in den Vorträgen, auch im Fondsmanager-Gipfel, die drei da vorne waren sich relativ einig, was die Beschreibung des Zustands und der Herausforderungen anging. Aber bei der Frage, was jetzt konkret zu tun ist, und was uns denn so in den nächsten ein, zwei Jahren erwartet, da sind alle sehr unkonkret und sehr sibyllinisch geblieben. Und wenn man das in einen Satz gießen sollte, der das auch immer ja ausdrückt, dass jemand da so kurz- bis mittelfristig nicht weiß, wo es lang geht, dann war das der gefallene Satz in dieser Runde, wer heute gute Aktien kauft, wird sich in 10 Jahren freuen. Das ist doch eigentlich immer so der Satz, mit dem kann ich nichts falsch machen und habe mich auch nicht festgelegt und liege wahrscheinlich trotzdem, wenn man mich in 10 Jahren mit dieser Aussage konfrontiert, richtig. Die nutzt mir nur natürlich nichts für diesen Augenblick. Wenngleich man sagen muss, die Empfehlungen der drei gingen ja in ähnliche, teilweise aber auch unterschiedliche Richtungen. Flossbach hat für Inflation Linker Gold- und Qualitätsaktien geworben. Dann ging es um die Frage, was ist mit Energieaktien? Das war so eine Empfehlung, die von Huber reinkam. Und trotzdem hat man gemerkt, beispielsweise beim Thema Emerging Markets lagen die komplett auseinander. Da ist ein Kaldemorgen, der von China als dem Elefant im Raum spricht und sagt, da kann man nicht investieren in der Gegend. Und umgekehrt ein Huber, der sagt, in Asien finde ich antizyklisch günstige Kurse und da kaufe ich zu. Also die Diagnose bei den meisten einig. Ausblick unterschiedlich und Handlungsempfehlungen auch unterschiedlich.
Ja, nur eine Anmerkung, wenn wir uns mal so 1,5 Jahre zurückversetzen, was da so von den Auguren, die Zinsen sind so, dass sie nicht mehr steigen können, weil die Verschuldung ist so hoch, dass das keiner aushalten würde. 1,5 Jahre später machen wir plötzlich einen Inflation-Linker und die Zinsen sind trotzdem gestiegen. So viel zum Thema Prognosen und ob das ein V, ein L und ein U ist, es wird wahrscheinlich wieder was anderes sein, als erwartet würde.
Das ist etwas, wo Eckhard Sauren ja auch sehr treffend darauf hingewiesen hat. Ich war ja im Januar 2020 auch da, als der letzte Fondsmanager-Gipfel vor Covid war und wo sich Peter Huber einer derjenigen war, der ganz klar gesagt hat, 4-5% Inflation kommen auf uns zu. Das wollten andere damals nicht glauben. Da hat doch mancher spürbar seine Ansichten revidiert, auch mit Blick auf die Frage steigender Zinsen. Wie viele, jetzt nicht von den dreien, aber von anderen, haben in den letzten Jahren getönt, der Zins ist tot, es wird nie wieder einen
Ja,
nennenswerten Zins geben,
genau.
das zerreißt die Welt, das schaffen die Staaten in Europa nicht,
Ja.
natürlich kann die Notenbank da nicht gegensteuern. Ja, da muss man natürlich sagen, was ist denn der Auftrag der Notenbank? Wenn es die Stabilität des Geldes ist, wird sie es wohl irgendwann tun müssen. Und jetzt hat man den Eindruck, wird der ein oder andere da von dieser neuen Realität eingeholt.
Lass uns mal auf ein anderes Thema kommen. Märkte sind, wie sie sind, und zum Thema, was Prognosen wert sind, wieder ein schönes Beispiel, was das so, wie die Welt sich so entwickelt und wie man das alles wegwerfen kann. Kaum ein Jahr später. Lass uns mal auf Nachhaltigkeit und ESG. Ein Thema, was ja, regulatorisch von Interesse ist, was produkttechnisch von Interesse ist, an dem man, egal wie man dazu steht, nicht vorbeikommt. Dein Eindruck, Nachhaltigkeit, ESG und angrenzende Themen, Impact Investing und was man damit verbinden kann auf dem Fondskongress. Große Rolle, kleine Rolle, Interesse, kein Interesse. Ja.
Große Rolle, und zwar allein schon optisch. Wenn man also da zwischen den mehrere hundert Ständen unterwegs ist und man schaut sich die Motive der bedruckten Rückwände an oder man sieht sich an, was an Pylonen mitgebracht worden ist, dann sind natürlich die, ich nenne sie mal ESG-konformen Anzeigenmotive, die wirklich jeden zweiten, spätestens aber jeden dritten Stand geprägt haben, von Waldkulisse, Alpenlandschaft, Alpenseen, das Meer, Äpfel, Gemüse, also Holz, es war sehr naturbetont und das galt auch für die Giveaways übrigens, die man an den Ständen bekommen hat. Jeder war bei dem, was auch nur im Entferntesten nach Plastik aussah, bemüht, doch gleich darauf hinzuweisen, dass das ökologisch abbaubar ist. Und ich glaube, mit den Bleistiften, mit Samenkapseln, die da verteilt worden sind, wenn ich die alle angenommen hätte, da könnte ich Wälder mit pflanzen, von den Orangenbäumchen, Kaffeebäumchen, die ich als Samen hätte mitnehmen können. Auch damit hätten sich Plantagen errichten lassen. Also alleine bei diesen Dingen war schon sehr offensichtlich, was das Gebot der Stunde ist und natürlich auch bei dem, was auslag, worüber in Produktflyern gesprochen wurde, beziehungsweise auch in den Vorträgen schon thematisch drin war, war natürlich das Thema der ESG-Regulierung, inwieweit die eigenen Produkte dem genügen und warum sie dabei so gut sind, eine der Kernbotschaften. Um es klar zu sagen, es bedruckt sich ja keiner seinen Stand mit dem Chart der letzten 6 Monate, um darüber zu sprechen, dass das runtergegangen ist, sondern natürlich überlegt man sich, was ist die Verkaufsbotschaft? Und die Verkaufsbotschaft dieser Tage sind die Verkaufsbotschaften, die wir auch in den letzten Jahren gesehen haben. ETF, Mischfonds, das Motto, wir nehmen Ihnen die Asset Allocation ab. ETF, klar, da waren eine ganze Menge Anbieter aus dem ETF-Bereich da, die nutzen die Gunst der Stunde natürlich auch. Und das Thema ESG, das waren die großen Treiberthemen auf dem Kongress neben der aktuellen Marktlage.
Hast du es schon angesprochen? ETF ist ja so ein bisschen mein Thema. Die ETF-Anbieter, ist der Fondskongress das richtige Format? Sind da die Leute, die ETFs einsetzen? Sind die Stände voll? Oder nach dem Motto ist Fonds, da muss man sein, machen wir unseren ETF-Stand da eben auch hin? Wie ist das Interesse im Bereich ETFs? Ist das merklich gestiegen?
Also wenn ich mir beispielsweise mal von so einem Spezialisten Van Eck den Stand der Erinnerung rufe auf dem oberen Flur oder auf demselben Flur, dann von Vanguard, Dann muss man sagen, ja, da waren auch immer welche im Gespräch, aber auf einer Anlegermesse wird man denen wahrscheinlich da den Stand, ich will nicht sagen förmlich abgerissen haben, aber da wäre größeres Interesse gewesen. Hier zeigt sich ganz klar, es sind aufgeklärte professionelle Investoren, die dorthin kommen an den Stand und es sind die Vertriebe, die schon mit einer Service-Fee arbeiten und deshalb die Frage ihrer Bestandsprovision so gelöst haben, dass es ihnen am Ende egal sein kann, ob es aktiv oder passiv ist, sondern dass nur noch aus Gründen der Objektivität im Einzelfall entscheiden, ob sie auf einen aktiven oder einen passiven Fonds setzen. Dementsprechend, ja, die waren gut besucht, aber da wäre auf einer B2C-Messe wahrscheinlich das Interesse weitaus größer gewesen. Ich glaube, die haben gute Gespräche geführt, aber diese allgemeine ETF-Euphorie, die wir ja in den Medien häufig wahrnehmen können, die ist auf so einer Messe, wo dann eher, sagen wir mal, das B2B-Geschäft im Vordergrund steht. Da ist eine normale Frequenz.
Gehen wir mal bleiben wir beim gleichen Buchstaben, aber trotzdem, hast du irgendwas in Richtung EL-TIFs gesehen?
Kaum. Ich habe mehrere
Kaum.
Gesellschaften darauf angesprochen, A, von denen ich weiß, dass sie LTIFs haben, wie die Nachfrage danach ist, und B, andere gefragt, ob sie, weil sie ja Sachwertinvestments machen oder weil sie schon auch Publikums-AIF haben, sich mit dem Gedanken tragen, in Zukunft dann auf LTIFs zu erweitern. Und man hat einfach gemerkt, das ist ein sehr spannendes Thema, ist ein sehr großes Thema, aber es ist momentan noch auf einen sehr kleinen Kreis von Akteuren beschränkt, was zum einen damit zu tun hat, dass sich mancher das kompetenztechnisch auch noch nicht ganz zutraut, wohl aber mit dem Gedanken liebäugelt, in so eine Richtung sich zu entwickeln. Es hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass die Lagerstellen zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich völlig damit überfordert sind, sowas bei sich in ihren Lösungen abzubilden und zu lagern. Ob das daran liegt, dass sie das nicht können oder nicht wollen, das erschließt sich mir noch nicht in Gänze für alle zusammen. Aber fest steht, dass es im Augenblick für eine Standardfondsplattform, mit der ein Berater arbeitet, nicht möglich ist, LTIFs dort einzuplanen, weil es eben separater Beratungs-Dokumentationsstrecken bedarf und auch eben einer besonderen Form der Verwahrung. Wer einfach meint, wer einen Immobilienfonds klassischer Bauart als Publikums-AIF lagern kann, der könne auch einen LTIF lagern. Da sind wir dann schon noch etwas davon entfernt, weil eben die Dokumentation mit abgelegt werden muss, dass man hier regulationskonform den Anleger beraten hat. Und trotzdem spürt man, dass diejenigen, die heute schon Dinge gewannten in AIF-Fonds, um eine Illiquiditätsprämie zu vereinnahmen, sich zunehmend mehr Gedanken darüber machen, wie sie diesem Themenkomplex näher kommen, wohl wissend, dass das nicht so trivial ist, aber auch hoffend, dass der Regulator in Brüssel, und so sieht es ja wohl auch aus, hier in den nächsten Jahren noch das ein oder andere, ich sag mal, glätten, man könnte auch sagen, liberalisieren will, was es handhabungseinfacher machen würde für den Vertrieb. Im Augenblick ist das Thema LTIF, glaube ich, dem großen Private Wealth Management von Banken vorbehalten. Und wenn wir uns anschauen, wer da die großen Akteure sind, dann ist das etwas mehr als eine Handvoll von Anbietern. Die waren mehrheitlich auch auf dem Fondskongress, aber die haben dann dort nicht direkt als erstes ihr Banner stehen gehabt, kaufen Sie bei uns den LTIF, sondern das war wahrscheinlich das Gespräch, was dann eher hinten am Beratungstisch mit einem Kaffee in der kleinen Gruppe erörtert worden ist.
Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist innerhalb des letzten halben Jahres, wie häufig wir uns Nachrichten über eine Messenger schicken, wo wir mitbekommen haben, dass ein Marktakteur, den wir seit Jahrzehnten kennen, verstorben ist. Also irgendwie ist man offensichtlich in dem Alter, wo man den schwarzen Anzug häufiger anzieht. Zweiter Punkt, ist mir so aufgefallen. Zweiter Punkt, ich war bei unserer eigenen Veranstaltung in Hamburg, Bündnis für Fonds, ja da und habe dann festgestellt, dass da tatsächlich im Seminarraum Rollatoren abgestellt waren und das Publikum, was diese Rollatoren bedient, eben gesessen hat. Aber das habe ich früher nicht gesehen. Mittlerweile ist das Publikum durchaus in einem gewissen Alter. Was wir so auf Veranstaltungen sehen, ist das in Mannheim auch so? Stellst du eine zunehmende, sag mal, ältere Altersstruktur fest bei den Teilnehmern?
Das ist ja eine, über die wir uns auch in der Vergangenheit schon mehrfach unterhalten haben, die in Mannheim bei dieser Dichte von Anbietern mit Messeständen allerdings sich nicht ganz klar auseinanderhalten lässt, wer ist jetzt hier als, ich sag mal, Standbesatzung, Vertriebspersonal eines Anbieters und wer ist hier der unabhängige Vermögensverwalter, wer ist hier der unabhängige Finanzberater der AFA. Und ich glaube, wenn man das ganz klar auseinanderhalten könnte, würde man feststellen, dass der überwiegende Teil derjenigen, die einem dort jünger vorkommen, als mir mit 52, ich war da vor 25 Jahren wahrscheinlich mal einer der Jüngsten, wenn ich über den Kongress gegangen bin. Und nun muss ich
Ja.
für mich neidlos anerkennen, ich bin zumindest einer der Fortgeschrittenen in dieser Branche alterstechnisch. Aber wenn ich mich umschaue und das unterteilen sollte, wer ist jetzt älter und wer ist jünger als ich, dann würde ich wahrscheinlich eine Gesetzmäßigkeit erkennen, wenn ich auf die Schilder gucken würde. Wer ist das? Ist das jemand, der hier für eine Investmentgesellschaft hinter der Theke steht, oder ist es ein Berater davor, der sich hier informieren will? Da kann diese Messe eigentlich gar kein anderes Bild darstellen, als das, was wir sonst auch aus Pools oder von anderen Veranstaltungen wissen, nämlich dass der durchschnittliche Berater irgendwo Mitte bis jenseits der 50 ist. Und da ist der eine oder andere, den du kennst und den ich kenne, der auch weit über 80 ist auf dem Fondskongress gewesen. Ich habe da gerade mal so zwei, drei Kollegen vor meinem geistigen Auge, wo man sagen muss, ja, das erklärt dann auch den Schnitt des Alters in der Vermittlerschaft und das erklärt auch, warum wir dann hin und wieder diese Nachrichten lesen, wobei ich immer wieder sagen muss, dass ich sehr traurig bin, wenn ich mir dann bei dem einen oder anderen, wo wir es gesehen haben, das Alter anschaue und feststelle, dass das gar nicht die jenseits der 80 sind, sondern nicht selten die, die noch eine 5 davor haben.
Ja, das stimmt. Wollen wir es nicht zu lang machen? Mach mal ein persönliches Fazit aus Mannheim. Was hat dir das gebracht? Was hat dir das möglicherweise als Lösung für die aktuelle Kapitalmarktsituation aufgezeigt? Mach mal einen Strich drunter, was du so am interessantesten für dich selber fandst. Also nicht nur aus dem Blick des Journalisten raus und in der Bewertung, sondern sagte, das waren so Dinge, hätte ich nicht gedacht, dass der und der das und das sagt oder irgendwo mal so ein persönliches Fazit, um das mal abzugreifen, wo da das Überraschungspotenzial da gelegen.
Ja, so eine Kosten-Nutzen-Analyse im Nachhinein ist natürlich, wenn man nach Hause fährt mit dem Auto, man hat da 3, 4 Stunden auf der Autobahn, da war jetzt auch Stau, da waren es gut 4. Wenn man da unterwegs ist, hat man natürlich Zeit, das eine oder andere mal Revue passieren zu lassen. Im Nachhinein muss ich sagen, für uns als Drescher und Zieh und mich persönlich, war es insofern einfach auch eine schöne Sache. Es war ja nicht von uns vorsätzlich so getimt, aber am Montag hatten wir ja 25 Jahre Drescher und Zieh hier gefeiert, sprichwörtlich mit einem Webinar und auch mit ein paar Posts. Es war unglaublich viel Anerkennung, die ich auf dem Kongress erfahren habe, ohne dass wir ja dort einen Stand gehabt hätten oder so, sondern da, wo ich hingekommen bin, wo mir viele gesagt haben, Mensch, Gratulation für das, was Sie da in den 25 Jahren gemacht haben. Also man könnte sagen, alleine das war es schon wert, hingegangen zu sein, weil einem das gezeigt hat, dass man das, was man da jeden Tag macht, nicht nur für Geld macht, sondern dass man damit auch einen Nutzen stiftet, den andere zu schätzen wissen. Ich erinnere mich, da war jemand, der auf mich zukam, sagte bei uns in der Bank, ich habe das weiterempfohlen mit der Fondsplattform. Da wird selektiv inzwischen sehr genau Ihr Programm verfolgt und Weiterbildungen erfolgen darüber teilweise. Danke, dass es die Fondsplattform gibt. Das ist einfach was, wo ich sagen muss, da freut man sich natürlich drüber. Auf der Heimfahrt sind mir so eigentlich drei Fragen durch den Kopf gegangen. Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Erstens, was mache ich jetzt mit dem, was ich hier gehört habe? Hat mich das in irgendeiner Art und Weise weitergebracht, dann muss ich sagen, das, was mich weitergebracht hat, war das Stimmungsbild in der Summe. Nicht einzelne Vorträge oder so, denn davon haben wir genug in den letzten Wochen und Monaten gehört. Es war, sich darüber gefreut zu haben, dass man viele wiedergesehen hat, dass man mit denen eben auch mal dreidimensional sprechen kann und nicht immer nur zweidimensional im Zoom. Das habe ich auch selber zu schätzen gelernt. Das Zweite, was mir durch den Kopf ging als Veranstalter, war natürlich die Frage, wann wird denn der nächste Fondskongress sein? Das ist für uns, die wir ja selber Veranstalter sind, auch immer eine Frage. Wir wollen nicht zu nah dran liegen. Bisher ist nicht bekannt, wann im nächsten Jahr der nächste Funkkongress ist. Ich hoffe, dass wir da bald mal eine Klarheit haben. Und die dritte Frage, die geht mir wahrscheinlich auch noch bis übermorgen durch den Kopf und die kann ich aber dann als erste von den dreien beantworten, ist, habe ich mich infiziert oder nicht? Und
Ja,
bisher anscheinend,
ja,
ich klopfe mal schnell auf Holz,
ja.
anscheinend nicht.
Ja, ich sag mal, das ist mal so ein Roundup, um das abzugreifen für vielleicht den einen oder anderen, der nicht alles gesehen hat oder nicht da war oder da war und mal gucken wollte, wie die Einschätzung eines anderen Teilnehmers ist. Ich denke mal, zeitlich sind wir so im Rahmen, dass man sich das gut anhören kann. Ich danke dir und ich sag mal, möglicherweise ist meine Abwesenheit für diesen Jahr nur ein Einzelfall gewesen.
Ja, das wollen wir doch dann mal hoffen, Thorsten. Ich wünsche dir was. Literaturempfehlungen brauchen wir heute definitiv nicht. Wir machen hier in den nächsten Tagen weiter. Meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast wie gewohnt weiterempfehlen, wenn Sie ihn bewerten, wo Sie die Möglichkeit dazu haben. Und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.